als wir groß geworden sind in der Startup-Bubble, da war halt sehr viel Berliner Blasen-Bullshit unterwegs und das hat uns schon ganz schön unsicher gemacht. Dabei habe ich ja dann durch ganz viele Einzelgespräche mit anderen Gründenden festgestellt, dass eigentlich alle die gleichen Herausforderungen haben. Ich glaube, auch Insolvenz ist halt auch ein sehr schambehaftetes Thema und auch hier so dieser Spruch, der viel rumgeht, muss auch die Scham einfach mal die Seite wechseln, weil da ist nichts dran, wofür man sich schämen sollte. Ich habe einen Tipp mitgebracht, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich auch das sehr aktiv an mir selber gespürt habe die letzten Jahre. Und der wäre, Unternehmertum ist vor allen Dingen auch Selbstentwicklung und eben nicht nur der Businessaufbau. Ja? Man muss ganz bewusst als Gründer, auch als CEO, Wert auf die persönliche Weiterentwicklung legen. Die erste Schlagzeile ist Series A über 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Final war es aber bei uns so, dass auch von 2,4 Millionen Euro nur 1 Million auf unserem Konto ankam. Das sind dann so die ganzen Details, die viele Startups nicht auf der Agenda haben, die dann in den Verträgen drinstehen, im Kleingedruckten.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, danke, dass du wieder reinhörst beim Podcast von fürgründer.de. Finanzierungsrunde abgeschlossen, Produkt gelauncht, Team vergrößert. Startups veröffentlichen gerne Erfolgsmeldung. Doch was steckt eigentlich dahinter? Das bespreche ich mit Caroline Ackermann. Sie hat all die Höhen und Tiefen hinter sich. Mit Seawater Cubes hat sie ein Deep-Tech-Unternehmen gegründet und nun nach 8 Jahren Insolvenz anmelden müssen. Trotz viele Erfolgsmeldungen auf dieser Reise. Denn was euch die Erfolgsmeldungen verschweigen, ist die Startup-Realität dahinter. Und die beleuchten wir jetzt. Hallo Caroline.
Hi René.
Kurz zum Hintergrund, bevor wir auf die Startup-Schlagzeilen eingehen. Was habt ihr mit Seawater Cubes aufgebaut?
Wir haben mit Seawater Cubes in den letzten 8 Jahren ein Deep Tech Startup im Anlagenbau aufgebaut. Das war eine Ausgründung aus der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes heraus. Ich habe mit 2 Ingenieuren gegründet. Und unser Produkt war eine Fischzuchtanlage, also im Bereich Aquakultur. In der Industrie waren wir unterwegs, die in Containern untergebracht war und mit der es möglich war, Meeresfisch im Inland zu kultivieren. Und vertrieben haben wir die Anlage primär an landwirtschaftliche Betriebe, die sich damit ein neues Standbein aufbauen und diversifizieren wollen.
Und ihr habt auch eine ganze Reihe Investoren gewonnen.
Ja, wir haben über die letzten Jahre einige Investoren gewonnen und Finanzierungsrunden gemacht, auch dann öffentlich announced und dann aber schon auch gerade in den letzten Jahren gemerkt, dass das auch einige Herausforderungen mit sich bringt, wenn man Investoren an Bord hat.
Und ihr habt, ich habe es ja im Intro schon gesagt, ihr habt jetzt nach diesen 8 Jahren auch Insolvenz angemeldet und du bist, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, wobei ich euer Unternehmen schon vorher mal bei einer Jury-Sitzung beim KfW Award gesehen hatte. Bin aber da jetzt dann nochmal explizit auf euch aufmerksam geworden, weil du eben auch auf LinkedIn öffentlich das Thema Insolvenz näher beleuchtet hast, diesen Schritt auch kundgetan hast und seitdem im Prinzip ja beleuchtest, wie es eigentlich wirklich in der Realität ist, wenn man so ein Startup aufbaut. Also warum hast du das gemacht?
Ja, es hat verschiedene Gründe. Also ein Grund ist, dass ich einfach Offenheit versuche als Wert sehr stark zu leben und auch grundsätzlich es halt mag, irgendwie eher auf Tiefgang zu gehen, auch in Gesprächen mit den Leuten, weil auch als wir groß geworden sind in der Startup-Bubble, da war halt sehr viel Berliner Blasen-Bullshit auch so einfach im Diskurs unterwegs und das hat uns schon ganz schön unsicher auch gemacht teilweise, weil wir gedacht haben, wir machen irgendwie alles falsch und alle anderen sind so ultra cool. Dabei habe ich ja dann durch ganz viele Einzelgespräche mit anderen Gründenden festgestellt, dass eigentlich alle die gleichen Herausforderungen haben. Und um da auch für angehende oder jetzt jüngere Gründerinnen und Gründer den Druck rauszunehmen, will ich halt auch zeigen, das ist nicht immer alles so perfekt, wie das auf LinkedIn dann aussieht, wo sich alle nur selber feiern. Also das ist so das eine und grundsätzlich sehe ich es auch einfach als meine Verantwortung oder generell als Verantwortung von erfahreneren Gründenden oder Geexiteten oder wie auch immer, auch ihr Wissen weiterzugeben an die nächsten Generationen, damit da halt wirklich auch, sage ich mal, im Know-how-Transfer so ein Flywheel entsteht und zu guter Letzt ist es auch so eine Art Verarbeitung, auch für mich selber, ne? Das Ganze auch nochmal zu durchdenken und da auch drüber zu sprechen. Und das hilft mir schon, da auch selber damit besser klarzukommen, weil also ich sehe auch hier, das ist ja momentan allgemein noch so ein Thema, ich glaube auch Insolvenz ist halt auch ein sehr schambehaftetes Thema. Und auch hier, so dieser Spruch, der viel rumgeht, muss auch die Scham einfach mal die Seite wechseln, weil da ist nichts dran, wofür man sich schämen sollte. Und deswegen versuche ich, das breit zu treten. Hm.
Caroline, dann vielen Dank schon mal, dass wir jetzt hier dann auch gleich die Schlagzeilen mal durchgehen. Du hast nämlich 8 typische Startup-Schlagzeilen mitgebracht und wir schauen dann gemeinsam, was sich in der Realität dahinter verbirgt. Von daher, ja. Was ist Schlagzeile Nummer 1?
Ja, die erste Schlagzeile ist Series A über 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. Das war nämlich die, die wir dann auch 2021 so announced haben und was dann auch in einigen Zeitungen stand. Final war es aber bei uns so, dass auch von 2,4 Millionen Euro nur 1 Million auf unserem Konto ankam zum Beispiel.
Oh, wie kann das denn sein?
Ja, das sind dann so die ganzen Details, die viele Startups nicht auf der Agenda haben, die dann in den Verträgen drinstehen, im Kleingedruckten. Also die Auszahlung der Summe ist an irgendwelche Meilensteine zum Beispiel gekoppelt. Das wird in mehreren Tranchen gesplittet. Und bei uns war es so, die 1 Million kam halt direkt dann mit dem Vertragsabschluss und der Rest, ein großer Teil davon, war aber dann an einen Meilenstein gekoppelt, der nämlich besagte, dass wir die erste Pilotanlage bei einem Kunden erfolgreich in Betrieb nehmen. Und wie das im Hardware dann oft so ist, wo man auch von Lieferanten und Co. Doch sehr stark abhängt, haben wir den Meilenstein gerissen um 3 Monate, was jetzt in unseren Zeitzyklen gar nicht so viel ist, weil wir halt einfach, also in unserer Anlage ist auch ein Becken drin, logischerweise, wo die Fische drin schwimmen und da hat der Lieferant halt Mist gebaut und dann war das Becken undicht, das musste nachgebessert werden und deswegen ging die Anlage später in Betrieb. Und der Investor hatte dafür keinerlei Verständnis und er war dann allgemein auch, sage ich mal, schon ein bisschen ernüchtert dann nach einem Jahr, weil halt im Vertrieb es auch nicht so schnell vorwärts ging, wie er erhofft hatte. Und hat dann gesagt, nee, ihr erfüllt ja die Ziele nicht und mir passt das hier alles nicht mehr und ihr habt den Meilenstein gerissen, deswegen kriegt ihr die Kohle nicht. Und dann hat bei uns der Krisenmodus angefangen.
Ja, aber ich glaube, es ist noch nicht mal jetzt nur spezifisch bei euch, ne, dass man im Prinzip so man sagt, okay, das ist vielleicht ein großes Projekt, was auch mehr Vorarbeit erfordert und dann kann sich eben sowas mal verzögern. Ich glaube, viele, die eben dann so eine Finanzierungsrunde, womit ja dann Wachstum auch angekurbelt werden soll, ne, wenn es dann um Recruiting geht, ne, Mensch, dann können wir jetzt die Teams aufbauen. In der Realität stellt man dann ja oft fest, dass Teamaufbau viel länger dauert. Jetzt ne, muss man nicht mal quasi hier ganze Produkte entwickeln, einfach nur vielleicht die Mitarbeitenden, die man halt braucht, für diesen nächsten Wachstumsschritt zu finden, einzuarbeiten. Und dann ist ganz schnell so ein Meilenstein gerissen. Du hast ja jetzt gesagt, bei euch waren es 3 Monate. Hast du da auch auf Basis anderer Erfahrungen vielleicht, also wie streng schauen sich die Investoren das tatsächlich, also wie streng auch in der Auslegung dessen, was im Vertrag drin steht?
Ja, also da haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir hatten auch eine Strukturbank vom Land auch mit drin im Cap-Table. Da gab es auch immer definierte Meilensteine. Und da haben wir schon auch umgekehrt die Erfahrung gemacht, dass die versucht haben, das dann teilweise auch eher weicher auszulegen oder da auch ein Auge zuzudrücken, weil auch die Ziele haben wir quasi nie geschafft oder jetzt zuletzt dann auch viel später als geplant. Aber ja, also das andere war halt ein Privatinvestor und da sind wir wirklich auf komplette Härte gestoßen. Ja. Und das ist, glaube ich, bei anderen Gründen dann auch ähnlich, ne, die Erfahrung. Also wenn es ans Geld geht und dann hört der Spaß halt schnell auf, ne? Und die Freundschaft oder die entspannte Stimmung.
Ja, also ganz wichtig, ne, wenn man so eine Verträge abschließt, wenn man sich auf Finanzierungsrunden einlässt, wo dann eben auch Meilensteinzahlungen drin sind, einfach schon mal mit berücksichtigen, im schlimmsten Fall reiße ich halt den Meilenstein und dann gibt's auch kein Geld. Und was ist halt dann? So, ich glaube, das sollte man sich da am Anfang ganz, ganz genau überlegen.
Ja, erstens das und anders auch. Also ich würde heutzutage auch versuchen, die Tranchen kleiner zu stückeln. Ja, weil wir haben dann 1 Million, 1 Million. Das sind halt super große Tranchen. Mhm. Und damit haben wir dann entsprechend auch einen recht hohen Meilenstein natürlich angesetzt. Und dann lieber versuchen, da die Latte ein bisschen niedriger zu legen und eher so kleinere Zwischenziele versuchen in den Vertrag einzuarbeiten und halt am besten irgendwie so gut es geht auch versuchen, Puffer einzuplanen. Also zum Meilenstein war auch, wir verkaufen irgendwie die nächsten 2 Anlagen, ne? Dann auch lieber reinschreiben, wir verkaufen die nächste 1 Anlage, auch wenn man sich eigentlich 2 vorgenommen hat, aber dass da auch einfach irgendwie genug Spielraum drin ist, weil wie gesagt, gerade wenn es um Hardware und sowas geht, ist es halt schnell passiert, dass man auch Verzögerungen überhaupt nicht selbst verschuldet, dann als Gründerteam und ja, da einfach super abhängig ist von anderen.
das könnte vielleicht auch noch, wenn man so einen Vertrag schon gestaltet, dann ein paar Klauseln aufzunehmen, dass eben sowas vielleicht dann ausgeschlossen werden kann oder dass da dann gegebenenfalls, also
zum Beispiel.
Aber je komplizierter und komplexer so ein Vertrag wird, und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal der Punkt, ne? Also es gibt eine Finanzierungsrunde und mittlerweile gibt es halt ganz viele Klauseln, die da reingearbeitet werden. Dann entweder mit anwaltlicher Unterstützung das dann auch mal durchzugehen und zu schauen, okay, was kann man dann aber auch aus Startup-Sicht noch anpassen, damit die eine oder andere Klausel, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, nicht ganz so hart ist und nicht ganz so absolut auch greift. Aber dadurch werden die Verträge halt insgesamt viel, viel komplexer. Und die Frage ist ja eigentlich, ist das was Gutes? Wohin führt das? Was macht das auch mit euch als Gründerteam? Wenn da eben jetzt nicht nur, du hast die Finanzierung abgeschlossen und du weißt, es kommt ja ohnehin noch eine Folgefinanzierung in 2, 3, 4 Jahren. Aber jetzt musst du erstmal noch daran arbeiten, um diese Finanzierung wirklich abzuschließen und das Geld auch zu bekommen.
Ja, um sie final zu erfüllen. Also das ist schon ein großer Druck auch. Und genau, eigentlich, da feiert man erstmal groß, so wie man das halt auch in der Zeitung announced und macht Party und realisiert dann danach eigentlich, okay, so richtig abgeschlossen ist die Runde dann doch irgendwie nicht. Wir haben das zwar auf dem Papier, aber halt nicht in der Realität, das Geld. Und ich meine, das sieht man ja auch oft, auch jetzt ganz plakativ, aber auch bei die Höhle der Löwen, ne, da werden ja auch dann irgendwelche Deals geclosed und hinterher steht dann in der Zeitung wieder, ja, hat irgendwie doch nicht geklappt. Also so, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen diesem Announced Cash und Available Cash, was die Gründenden dann final haben. Und ja, da sind, glaube ich, ganz viele versteckte Krisen, die da im Hintergrund dann losgetreten werden, weil das Geld doch nicht so kommt, wie es geplant ist, weil das halt eine unheimlich große Liquiditätslücke reißt und auch einfach dann dazu führt, dass man als CEO oder CFO, wer auch immer das dann macht, dann eigentlich früher schon wieder auch ins Fundraising reingehen muss, als das eigentlich geplant war. Ja? Weil normalerweise sind halt die Zyklen, wie du gesagt hast, 1,5, 2 Jahre und dazwischen hat man Zeit, um sich mal auf operatives Geschäft zu konzentrieren. Und dann kommt man im Zweifel, und so war das bei uns auch, halt wirklich in so einen Dauermodus von Finanzierung und Liquiditätsengpässen und dann bleibt ganz viel Kapazität auf der Strecke und andere Themen gehen dann nicht so vorwärts. Und dann ist das wieder so eine Teufelsspirale, weil dann gehen die Themen wieder nicht vorwärts und dann erfüllst du noch weniger die Ziele und die Meilensteine und findest auch noch schlechter neue Investoren.
Gut, Caroline, Headline Nummer 2.
Ja, mein Schlagzeile Nummer 2, die wir announced haben, wäre Fertigungspartner gefunden. Trotzdem lief dann bei uns das alles nicht so, wie wir es geplant hatten, weil das sehen wir halt auch oft, gerade bei Hardware-lastigen Startups, dass es schon auch sinnvoll und eine erhoffte Erleichterung auch ist, mit einem Corporate zusammenzuarbeiten, auch aus der Industrie, die einfach schon Jahre, Jahrzehnte Branchenerfahrung haben, gerade auch im Anlagenbau, wo dann auch Know-how-Weitergabe stattfinden kann. Und ich sag mal, da waren wir auch sehr, sehr positiv unterwegs. Der Corporate, mit dem wir da zusammengegangen sind, der hat auch uns angesprochen, weil sie halt Business Development da machen wollten und gesagt haben, hier, wir finden eure Anlagen spannend, die würden wir gern für euch bauen.
Ja.
Und ja, dann waren wir halt super happy, weil das auch ein Thema war, wenn du aus dem Studium irgendwie ausgründest und dann hast du nicht so wirklich Ahnung von der Industriefertigung und das Thema war intern auch nicht mit einer eigenen Rolle besetzt. Also sind wir da sehr gern dann auch in eine Partnerschaft eingestiegen. Aber wussten halt trotzdem überhaupt nicht, wie da der Hase läuft, wenn du mit so einem schweren Schiff dann zusammenarbeitest. Und dann beginnen halt eigentlich erstmal die großen Abstimmungsrunden, wo dann irgendwie 8 bis 10 Leute drin sitzen, 4 bis 5 verschiedene Abteilungen mit integriert sind, vom Einkauf über die Fertigung, über die Planung, über die QS, Elektrotechnik irgendwie separat. Und logischerweise muss der Partner natürlich auch erstmal das Produkt kennenlernen und durchdringen. Und ja, final war das halt ein Prozess irgendwie von 1,5 Jahren, bis wir dann erstmal die erste Anlage zusammengebaut haben. Und da vergeht dann sehr viel Zeit von diesem Announcement, bis dann auch irgendwie was Sichtbares entstehen kann, weil halt die erstmal ins Thema abgeholt werden müssen. Und ja, das war so auch was, was uns dann eher unerwartet getroffen und Zeit gekostet hat, weil wir dachten halt, okay, hast einen Fertigungspartner und dann kannst du 3 Wochen loslegen und dann gehen dann die Finger rund.
Hast du da, weil, ne, das ist super nachvollziehbar, ne? Man sagt, Mensch, ich habe hier einen etablierten, renommierten Kooperationspartner, der das dann für mich macht, super Sache, Qualität stimmt bestimmt und kann losgehen. Hättest du denn aus jetziger Sicht Tipps, wie man das anders und besser machen kann in dem Moment? Würdest du sagen, Mensch, dann baut das alles alleine, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Nee, das kann auch nicht die Lösung sein. Also ich würde das eigentlich immer empfehlen, da in den ersten Jahren schon, wenn es irgendwie geht, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, weil man da schon dann einfach auch große Sprünge macht, auch was Professionalisierung angeht. Und im Idealfall, wenn es irgendwie zeitlich und ressourcenmäßig möglich ist, dann sollten Startups da schon entsprechende Unterlagen vorbereiten, weil die haben ja dann erstmal alle möglichen Stücklisten und E-Pläne und CAD-Zeichnungen und was weiß ich was alles von uns gefordert, was wir im Ansatz vielleicht hatten, aber noch weit weg von dem Industriestandard. Aber wenn das schon mal vorliegt, dann können die sich halt viel schneller einarbeiten. Und so haben wir diese Dokumente zusammen mit dem Fertigungspartner erstmal gemeinsam aufgesetzt. Und das hat dann die Zeit gekostet, unter anderem. Also ja, das kann besser vorbereitet werden. Und ansonsten ist, glaube ich, ein anderer Punkt. Es gibt natürlich auch eine super unterschiedliche Dynamik zwischen Start-up, ne, da geht halt alles schnell, kurze Wege, und dann Corporate. Und da muss generell, sage ich mal, gesamtwirtschaftlich auch einfach das Mindset sich noch ändern. Ich glaube, da brauchst du auch auf Corporate-Seiten noch viel, also in vielen Unternehmen gibt es das heutzutage, ne, dann trotzdem auch irgendwelche agilen Innovationseinheiten, die auch dann dafür sorgen, dass auch nochmal da irgendwie der Transfer schneller begleitet werden kann, vielleicht auch. Das wären so zwei Tipps.
Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich aus Startup-Sicht gar nicht oder jetzt nur wieder auf eurem Bereich. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe mit der Anna Jona von Wildling Shoes gesprochen, die machen ja so Barfußschuhe für, nicht nur für Kinder, aber das war, glaube ich, so der Auftakt. Und die sind halt auch, also die wollten ja irgendwo in Europa fertigen und dann sind die halt durch Portugal gereist, haben dort mit ganz vielen Fabriken gesprochen, getestet. Es hat super lange gedauert, bis dann jemand in der Lage war, die Schuhe so zu bauen, wie sie das quasi wollten. Und auch in der entsprechend kleineren Stückzahl, weil du ja nicht gleich zehntausende Schuhe vorproduzieren möchtest, sondern im Prinzip erstmal eine kleinere Stückzahl. Oder auch bei Getränke-Startups, ne, die ja dann auch jemanden finden müssen, der vielleicht erstmal 30, 40, 50.000 Büchsen, Flaschen, was auch immer herstellt und nicht in so riesigen Losgrößen. Also dieser Fit, du planst was als Startup und suchst halt eigentlich jetzt einen Partner, um das mal umzusetzen. Ein etabliertes Unternehmen, das ist nicht so trivial.
Nee, ist es definitiv nicht. Ich glaube, es sind trotzdem super spannende Gelegenheiten auch, halt für viele etablierte Unternehmen. Ja. Aber klar, das kostet auch die erstmal Zeit und Geld. Gerade dann in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird halt das ganz gerne auch gespart. Aber das ist, glaube ich, schon einfach elementar, dass da die Verbindung weiter geschlossen wird zwischen Startups und etabliertem Mittelstand, auch in Deutschland, um halt hier wirklich auch den Standort weiter zu transformieren und auch zu sichern.
Ja. Caroline, Headline Nummer 3.
Headline Nummer 3 ist: erster Pilotkunde gewonnen. Doch bis die Anlage dann bei uns final beim Pilotkunden stand, lief alles aus dem Ruder, was schiefgehen konnte. Ja, auch da spielt halt die Abhängigkeit von Lieferanten nochmal eine große Rolle. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, Fischbecken ist ein ganz elementares Bauteil bei uns gewesen. Und so, wenn du halt was bauen willst, dann gehst du auf Recherche, wer sind die passenden Lieferanten für die Teile, ja, wo ich keine Kernkompetenzen drin habe. Und Becken war bei uns so eins. Und das ist jetzt auch ein Spezialmaterial, also Glasfaserverbundstoff. Da gibt es jetzt auch keine 10.000 verschiedenen Betriebe in Deutschland. Deswegen wählt man unter den wenigen dann irgendwie einen aus und testet mit dem. Und da haben wir halt dann schon direkt auch ins Klo gegriffen, weil, wie gesagt, das Becken ist dann undicht gewesen und dann musste da aufwendig nachgebessert werden. Also es hat ganz schön viele Probleme sowohl zeitlich verursacht, weil ja dann wir den Meilenstein gerissen haben und erst ein paar Monate später in Betrieb gehen konnten. Also dann auch Liquiditätsthemen verursacht bei uns. Ja. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch dem ersten Kunden gegenüber auch irgendwie peinlich als Team, weil du willst eigentlich Qualität abliefern, so, und dann geht halt da irgendwas schief, was du eigentlich gar nicht verantworten kannst. Also da ist unheimlich Trouble hinten dran gewesen, was man dann auch vorne im Hochglanz selten mitbekommt. Und gibt auch ganz viele andere Themen. Also auch sowas wie: der Kunde hat auch die Infrastrukturanforderungen oder Voraussetzungen, die vielfach besprochen waren, nicht erfüllt. Das sorgt dann für Probleme bei der Installation von so einer Anlage, oder du musst halt auch super viel irgendwie koordinieren, dann auch vor Ort auf der Baustelle mit anderen Gewerken, mit Logistik, mit Partnern. Das ist anspruchsvoll. Das sind auch alles Themen, die man nicht so richtig auf der Agenda hat, wenn man dann endlich mal den ersten Pilotkundenvertrag abgeschlossen hat. Und also in Summe sind so Pilotprojekte halt so ein ständiges Firefighting, bis dann irgendwann mal was sichtbar da steht im Anlagenbau. Und ja, wir haben ja auch mal gesagt, die ersten Kunden, das sind halt ein Pain in the Ass. Also dass so toll halt die Nachricht auch ist und so stolz man auch ist, dass man irgendwie Nachfrage im Markt generiert. Aber das ist schon super anstrengend, so erste Anlagen dann aufzubauen.
Wie ging es dir persönlich in der Zeit?
Also ich habe mich teilweise sogar ein bisschen hilflos gefühlt, weil die Herausforderungen halt auch viel in den technischen Bereichen dann liefen und ich da gar nicht so richtig auch unterstützen konnte. Also erstens fachlich nicht und zweitens hatte ich keine Kappa, weil ich mich halt eher um Finanzen und Vertrieb und sowas gekümmert habe. Aber das war schon schwierig, auch einfach erstens den anderen nicht helfen zu können und zweitens auch irgendwie ohnmächtig zu sein, dass die Firma in Summe nicht die Resultate produziert, die sie eigentlich will und ich aber halt auch nichts dran ändern kann, ja, oder auch irgendwie aber auch nicht verantwortlich dafür bin, weil ich halt in den technischen Bereichen auch nicht die Verantwortung hatte. Das war schon ein komisches Gefühl auch einfach und ja, nichtsdestotrotz, es gibt nichts Entschädigenderes, als dann am Ende beim Aufbau der Anlage vor Ort zu sein oder auch bei der Inbetriebnahme und dann zu sehen, dass da alle Pumpen irgendwie brummen und Ventile rumklackern und das Wasser im Kreis fließt. Und das macht dann einfach auch mega stolz. Und ja, dann sind auch die Strapazen dann doch recht schnell auch vergessen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Headline.
Die nächste Headline ist, wir haben 3 neue Stellen ausgeschrieben. Da wird ja auch oft ganz gerne so, da haben wir beobachtet, damit geprotzt, wie viele offene Stellen man gerade hat als Startup und dass man super krass im Hiring drin ist. Genau, wir hatten halt in der Spitze dann mal 3 Stellen gleichzeitig ausgeschrieben. Da haben wir uns dann schon auch mega geil gefühlt. Und dann aber halt hinterher auch gemerkt, also dann mit mehr Personal bist du auf einmal mehr Managerin als Gründerin und dass halt Führung so ein ganz eigenes Thema ist, mit dem du dich irgendwie beschäftigen musst, das sehr viel Aufmerksamkeit eigentlich verlangt, die auch gar nicht eingeplant ist und wo man jetzt auch nicht, wenn man sich nicht aktiv da was sucht, auch erstmal durch irgendwelche Acceleratoren und sowas ja auch gar nicht ausgebildet ist im Thema Leadership und worauf es da zu achten gilt und da kann man schon dann oder nicht kann man, macht man dann auch einiges falsch in den ersten Jahren und wird natürlich auch dann mit mehr Personal damit konfrontiert, dass im Personal auch eine permanente Fluktuation ist, egal wie lecker der Obstkorb schmeckt oder was man ansonsten alles für die Kultur macht. Und das waren so die Themen, die uns dann danach beschäftigt haben.
Wie hast du es erlebt, so dieser Unterschied eigentlich? Du auf oder ihr als Gründerteam auf der einen Seite eben als Gründer, Unternehmer, Unternehmerin und auf der anderen Seite eben Mitarbeitende. Hast du da manchmal gemerkt, irgendwie, warum ist das so? Warum ist da so vielleicht ein Unterschied oder ich verstehe es nicht? Was ist los?
Ja, also da haben wir natürlich auch teilweise Unterschiede erlebt, wobei ich sagen würde, in den Anfangsjahren also gar nicht so sehr oder da ist man irgendwie auch noch resilienter, auch gegenüber der Einstellung irgendwann, wenn natürlich alles angespannt ist und dann nervt das dann schon, auch wenn das Thema nicht so performt oder halt nicht, natürlich logischerweise nicht ganz so into ist, wie man das als Gründer selber lebt. Aber nichtsdestotrotz war das bei uns tatsächlich gar nicht so stark ausgeprägt. Also wir haben es schon geschafft, auch ein sehr enges und ja, engagiertes Team irgendwie zu schaffen, auch sehr loyales Team schon auch im Kern, jetzt auch bis zuletzt. Und ja, aber so Mentalität ist halt grundsätzlich schon ein Thema, womit man sich anfreunden muss, dass es einfach Unterschiede gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmenden dann.
Ja, und das ist halt einfach eine neue Erfahrung, ne? Die man, du hast ja vorhin selber gesagt, ne? Man hatte das gar nicht, auch mit Leadership. Also ich glaube, es ist völlig legitim und logisch, dass es da Unterschiede gibt, aber man hat das einfach nicht so auf der Agenda. Also man muss sich erst daran gewöhnen und auch damit lernen, umzugehen, dann eben in Führung zu investieren und dann eben so gut es geht unterwegs zu sein.
Ja, und also was mir am Schluss am meisten ausgemacht hat oder man dann auch irgendwann erkennt, also wir konnten halt auch irgendwann nicht mehr die Stellen nachbesetzen, die wir wollten. Also wir wollten eigentlich auch weiter wachsen im Team. Stattdessen ist eigentlich so seit Corona das Team wieder immer kleiner geworden. In der Spitze waren wir 15 Leute, jetzt zum Schluss nur noch 9. Und wenn du dann auch keinen Chief of Staff oder irgendwas hast und dann hängt halt zuletzt alles an dir als CEO und dann Also ich war halt das Bottleneck auch für ganz viele Entscheidungen, ja, war aber auch viel unterwegs, war im Vertrieb super stark aktiv und dann gehen halt auch wieder die Themen nicht so voran, wie man das eigentlich will. Das macht auch dann die Leute unzufrieden, wenn die irgendwie immer von dir abhängig sind und da auch allgemein auch dann den persönlichen Austausch, ne, One-on-Ones nicht so stark ist. Und ja, das ist halt super schwierig, weil da eigentlich so Kern auch Verantwortungsstellen, die natürlich auch ein gewisses Budget brauchen, wie jetzt Chief of Staff oder Chief Operations Manager oder so, auch häufig von den Investoren das in den ersten Jahren auch einfach nicht als sinnvoll oder darstellbar irgendwie angesehen wird. Die erkennen oft die Notwendigkeit auch dann nicht, solche Leute einzusetzen, damit erstens das Team zufrieden ist und du auf der anderen Seite aber auch als CEO halt die Möglichkeit hast, auch deinen Job einfach zu machen und auch an der Firma zu arbeiten, anstatt nur in der Firma zu arbeiten.
Ein super großes Thema. Ist ja auch dieses, was viele merken, sie stellen schnell ein, dann sind plötzlich mehr Leute da und man ist trotzdem nicht produktiver.
Ja.
Und die Kultur geht auch ein Stück weit außen. Also das Risiko besteht auch, dass die Kultur auseinandergeht, wenn man zu viel und zu schnell einstellt, da gar nicht so sehr drauf achtet. Ne, wie ist der Fit eigentlich zum Team? Also super großes Thema.
Definitiv.
Kann man ganz eigene Folgen draus machen. Deshalb lass uns zur Headline Nummer 4 übergehen. Zur Headline Nummer 5.
5 schon, genau. Wir sind schon bei 5. Headline 5 ist, Patent ist endlich angemeldet. Das haben wir jetzt nicht in die Zeitung geschrieben, aber das war für uns intern natürlich und zu Investoren hin schon auch was man dann irgendwann claimt in irgendwelchen Reportings. Aber nur weil du ein Patent angemeldet hast, hast du halt noch lang kein funktionierendes Geschäftsmodell im Background. Und Patente sind, glaube ich, allgemein auch so ein schwieriges und teilweise kritisch beäugtes Thema, weil irgendwie alle Investoren wollen Patente und das macht auch rein für IP-Schutz oder Know-how-Schutz und Wettbewerbsvorsprung macht das schon Sinn. Ist ja auch, sage ich mal, ein Thema, was bevorzugt auch eine Uni-Ausgründung betrifft. Aber so ein Patent anzumelden frisst halt enorm viel Zeit und damit auch irgendwo Geld, jetzt in Form von Personal zumindest mal im ersten Schritt und es kostet dich auch Fokus, weil in der Zeit, wo du dich halt mit Lizenzverträgen und was weiß ich was da auseinandersetzt, entwickelst du halt auch das Produkt oder den Vertrieb nicht weiter. Und so ein Schutzrecht schützt dich zwar vor Wettbewerb, aber das ist im Deep Tech, glaube ich, eigentlich kein so großes Thema. Da hat man den Wettbewerb sowieso entweder gar keinen oder nur sehr überschaubaren und der ist dann Jahre hinten dran. Ja, und so ein Patent bringt aber halt keine Umsätze, in der Regel. Also es sei denn, man kriegt das irgendwie monetarisiert, aber das ist dann bei großen Produkten oder komplexeren Dienstleistungen oftmals so, dass auch Patente nur irgendwie auf Teilkomponenten gehen oder bei uns sind halt auch einzelne Verfahrensschritte auch nur patentiert gewesen und jetzt im ersten Schritt mal nicht das Ganze, die ganze Anlage und dann ist es auch schwierig, da auch irgendwie eine Einzelvergütung oder sowas zu realisieren, dass man sagt, ich verkaufe jetzt erstmal nur das Teilbauteil, was patentiert ist und mache damit Umsatz. Also insofern ist Patent nice to have, aber es bringt dir halt monetär erstmal gar nichts.
Ja. So wie die beste Idee dir nicht wirklich was bringt, wenn du sie nicht zum Kunden oder einen Vertriebskanal findest, um sie auch zum Kunden zu bringen. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, etwas, was, und ich kann mich auch erinnern, bei vielen Pitch-Präsentationen, ja, wir haben Patent angemeldet und 4 Patente noch pending und so weiter. Und klar, es klingt erstmal, dann muss das ja eine super tolle Sache sein. Und das kann ja auch technologisch eine super tolle Sache sein. Aber die beste Technologie hilft halt nichts, wenn sie A, kein Problem löst und B, du ja auch nicht wirklich zum Kunden damit kommst und jemanden findest, der dafür bezahlen möchte.
Ja, korrekt.
So, dann lass uns zur Headline Nummer 6 kommen.
Ja, Headline Nummer 6 ist, der erste Kunde ist live, aber im Hintergrund, was dann keiner sieht, ist, dass das Team komplett überfordert ist und quasi alles auseinanderfliegt und das ist wirklich auch ein großes Thema, was wir total unterschätzt haben, wie massiv auch in den ersten Jahren in so einen Serviceaufbau investiert werden muss, ja, dass das auch einfach Zeit kostet. Gerade auch bei uns halt der Spezialfall auch, wir haben ja eine Anlage zur Fischmast aufgebaut. Da gibt es auch viele biologische Prozesse. Das Tier hat halt natürlich einen Rhythmus, bis es irgendwann groß ist. Also schon allein da ist der Fisch mal ein Jahr durch die Anlage gelaufen, bis man überhaupt das Ergebnis gesehen hat von so einem Produktionszyklus. Und auch in dem Zeitabschnitt haben wir dann auch nur die Learnings mit dem Kunden gemacht und auch der Kunde überhaupt selber die Learnings an der Anlage. Und deswegen dauert das halt teilweise super lang, bis es da mal auch einen funktionierenden Serviceansatz gibt, den man dem Kunden bieten, geschweige denn auch monetarisieren kann. Und ein anderer Punkt ist, was wir auch jetzt zuletzt erst gelernt haben, also IT-Nerds können gute Produkte bauen oder gute Software schreiben, aber die sind weit weg davon, geilen Service zu machen, ja, weil die sprechen einfach nicht die Sprache der Kunden. Deswegen brauchst du da anderes Personal, das im Service eingesetzt wird, das auch die Möglichkeit hat, zwei Brillen anzuziehen. Einerseits natürlich schon eine gewisse technische Expertise mitbringt, aber auf der anderen Seite auch wirklich ein BWL-Verständnis hat, weil final ging es bei uns ja auch darum, dass der Kunde mit der Anlage Umsatz erwirtschaftet und irgendwie einen Output generiert. Da muss man natürlich auch darauf achten, dass Input und Output irgendwie zusammenpasst und nicht nur, dass man sich nicht über irgendwelche technischen, was weiß ich, Rohrleitungswege oder sowas unterhält. Mhm. Genau, also deswegen brauchst du da, wir haben das final gesagt, es braucht eigentlich einen Wirtschaftsingenieur, der aus beiden Welten kommt und das verstehen kann. Hatten wir halt nicht. Deswegen war, das haben wir zu spät gemacht, der Service halt Geschäftsführungsaufgabe. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch als Geschäftsführung in alle neuen Themenbereiche am Anfang mit reingeht und da das Feedback aufgabelt vom Markt und auch wirklich dann schaut, wie setzen wir das jetzt strategisch sinnvoll auf. Ja, also das wäre auch mein Tipp generell, aber vor allen Dingen auch im Service, das nicht abdrücken an irgendwie das Team, sondern das natürlich schon Team einbinden, aber in den ersten Gesprächen dabei sein und da eng dran sein und Feedback einholen und auch wirklich kritisch hinterfragen und auch systematisch überlegen, wie baue ich halt den Service auch auf, um möglichst frühzeitig nicht nur Kundenzufriedenheit zu generieren, sondern halt auch mitzubekommen, wenn die Performance beim Kunden nicht ist wie geplant.
Ja, und gerade bei so großen Anlagen oder wenn der erste Kunde oder das eben auch ein komplett neues Produkt ist, dass dann der Kunde viele Rückfragen hat, viele Probleme im Zweifel hat, du ja auch gesagt hast, ne, das läuft dann erstmal, läuft dann ja auch zum ersten Mal. Und dann ist es eben auch nicht nur eine einfache Software, wobei auch da, ne, eine Software, die dann ganz viele Kunden hat. Die Kunden finden alle möglichen Probleme oder verstehen auch teilweise nicht, wie die Software arbeitet und fragen dann, wie funktioniert das? Und dann hast du auch ein riesiges Serviceaufkommen, was da passiert. Also insofern das auch schon mal mitdenken.
Ja, das ist auch überhaupt nicht zu planen, wie der Kunde mit deinem Produkt umgeht, ne? Und gerade wenn das, sage ich mal, ein neues Produkt in einer irgendwie fremden Branche ist und dann haben die da ja auch kreative Wege und irgendwelche Philippans-Ideen, was man nicht noch alles halt anders bauen oder anders designen oder wie auch immer kann. Und auch das musst du ja auch erstmal eindämmen und eingrenzen, ne? Und dann filtern, was macht da jetzt Sinn und was nicht. Und also das braucht dann halt eigentlich schon auch wieder eine eigene Finanzierungsrunde, wo ja auch oft die Series A und so dann dafür da ist, aber dass man wirklich dann auch Servicepersonal halt in ausreichender Menge mit hochzieht.
Dann haben wir jetzt Headline Nummer 7.
Korrekt. Headline Nummer 7 ist, wir haben 1500 Leads und 20 Bauverfahren in der Pipeline. War bei uns auch so, da waren wir auch stolz. Also Vertrieb hat funktioniert, aber im Hintergrund war das Konto trotzdem leer. Weil Learning hier, Vertriebspipeline ist halt kein Cash in the Tash, wie meine Ingenieure immer gesagt haben. Ja, auch da gerade wieder ich kann zu Software nicht so viel sagen, weil wir haben halt kein reines SaaS-Business gemacht. Aber im Deep Tech, im Hardware-Anlagenbau gibt es halt ultralange Entscheidungs- und Genehmigungszyklen, von denen man auch abhängig ist, die du auch teilweise selber nicht in der Hand hast. Bei uns war das Baugenehmigungsverfahren, Förderungen, die Kunden beantragt haben, wo du mit 10.000 verschiedenen Behörden dann dich austauschen oder auseinandersetzen musst und die dir auch ganz schön da Krümel in der Käse machen können. Und halt, das hat halt bei uns wirklich dazu geführt, dass unser Vertriebsprozess mindestens 1,5 Jahre, teilweise 2 Jahre gedauert hat. Und deswegen ist eine große Pipeline wichtig. Aber umgekehrt zeigt dir halt auch, dass du trotzdem auch ganz schön viel Geld dann zur Vorfinanzierung brauchst, ja, bis dann die ersten aus der Pipeline konvertieren und das so langsam anfängt zu laufen. Ein anderes Learning da ist auch noch dann wieder in Bezug auf Investoren. Die fordern ja immer Traction. Ja, und am Anfang haben die ja gesagt, okay, bringt mal den ersten Pilotkunden. Und dann haben wir den gebracht. Ah ja, noch 2 weitere Pilotkunden wäre aber ganz nett. Ne? So, dann guckst du die nächsten 2 Pilotkunden organisierst. Dann sagen die, ah ja, okay, 3 Pilotkunden, ganz nett. Bist du halt ultra stolz. Und dann sagen die ja, also so ein bisschen mehr Traction wäre schon noch ganz sinnvoll. Wir sprechen dann in einem Jahr nochmal. Also wird halt auch die Latte immer höher gelegt, ne? Egal auch was du claimst. Und das war auch ultra ernüchternd, was wir da erfahren haben. Und ja, hat die Finanzierung dann auch einfach sehr schwierig bis unmöglich gemacht zum Schluss, weil die Investoren halt generell auch solche Hardware-Modelle eh uncool finden, weil es ist halt dann pro Verkaufschance ein ultra hohes Verkaufsvolumen. Ja, bei uns waren das 500.000 Euro Grund pro Verkauf, der da dann in der Pipeline dran gestanden hat. Aber der Umsatz, der kommt dann auch noch nicht mal mit dem Verkauf, sondern verbucht wird das Final ja auch erst dann, wenn die Anlage beim Kunden ausgeliefert ist, ja, je nach Vertrag zumindest. Und das heißt, selbst wenn ich jetzt letztes Jahr irgendwie 3 Abschlüsse gemacht habe und dann habe ich hypothetische 1,5 Millionen Euro irgendwie im Umsatz stehen, aber bis die verbucht sind, wird es halt Ende 2026. Und das ist halt auch dann wieder als Darstellung gegenüber Investoren oder sonstigen halt super schwierig, dass da immer so eine große Gap dann dazwischen ist. Also weil du hast halt nicht nur die langen Laufzeiten im Vertrieb, sondern dann auch zwischen Verkauf und Umsatzverbuchung.
Bis die Anlage läuft. Konntet ihr da, weil das ist ja zumindest auch etwas, was wir vielen Gründern und auch Selbstständigen immer raten, gerade bei Projekten in Abschlagszahlung zumindest, um zumindest das Cash-Problem zu lösen, ne? Dass du die erste Rate bei Auftragsvergabe und dann immer so weiter, bis dann die Schlussrate ist. War das etwas, was möglich ist oder war das in eurem Fall auch gar nicht möglich?
Doch, das war möglich. Das haben wir ja von Anfang an gemacht. Also wir hatten auch 3 Zahlungsziele mit Kaufvertragsabschluss, dann zur Werksabnahme und das war dann nach 6 Monaten ungefähr und dann nochmal nach Inbetriebnahme und Installation der Anlage. Das Thema hier war allerdings, dass die Kunden auch von uns gefordert haben, dass wir die erste Anzahlung, waren 45%, auch mit einer Bürgschaft absichern. So, das ist in den ersten Jahren noch irgendwie darzustellen mit einem sogenannten Avalrahmen, den man sich dann bei der Hausbank einräumen lassen kann. Aber ab dem Moment, wo man Unternehmen in Schwierigkeiten ist, weil was die meisten Startups sind, weil du nach 3 Jahren, was momentan da die Definitionsregelung per EU ist, mit negativem Eigenkapital und Verlustvorträgen und Co., bist du immer Unternehmen in Schwierigkeiten. Und dann sagt die Bank auf einmal, nee, das ist mir aber zu heikel, ihr habt jetzt keine Avallinie mehr, das streichen wir euch alle. Und dann fängt da halt auch noch die Herausforderung an, dass du nicht nur Geld für deine Burnrate brauchst, sondern parallel dann auch noch in hohen Volumina auch eigentlich Kapital auf der Seite, nur um diese Bürgschaften der Anzahlungen darzustellen.
Wobei, dann kannst du auch gleich auf die Anzahlung verzichten. Beziehungsweise, also ne, das macht einfach nur nochmal mehr Arbeit. Sag mal, bei der Finanzierung von diesen Projekten dort stärker auf eine Fremdkapitalfinanzierung zu gehen. Gut, wenn die Investoren schon an Bord sind, dann wird es auch irgendwie schwierig. Aber das wäre jetzt so ein bisschen, was mir gerade durch den Kopf geht, weil wenn so ein Kaufvertrag unterschrieben ist, die Anlage dann ja auch lange dort laufen würde und läuft, dann klingt das ja auch mehr, okay, das ist relativ sicher und klassischer Kredit.
Ja, also wir haben versucht, auch für Projektvorfinanzierung Kredite bei Banken zu bekommen oder auch mit Leasinggebern und sowas gesprochen. Also Leasing ist wiederum schwierig, weil der Kunde die Anlage kaufen muss, damit er die Förderung kriegt. Deswegen ist das übrigens ausgeschieden. Mhm. Und normale Anlagenvorfinanzierung für uns, um Projekte abzuwickeln, impossible. Also auch da immer wieder Kriterium, ja, Unternehmen Schwierigkeiten, Verlustvortrag, bliblablub, da bist du non-bankable. Das heißt, das kannst du eigentlich nur über Investoren darstellen. So, die VCs, die haben auch keinen Bock, Working Capital zu finanzieren. Okay. Corporate noch am ehesten oder Strukturbanken, dass die dafür vielleicht Verständnis haben. Aber da hatten wir halt zuletzt dann das Pech, dass die auch bei uns schon so ernüchtert waren, dass wir dann da auch keine Mittel mehr eingeräumt bekommen haben. Und dadurch sinkt dann ganz schnell die Handlungsfähigkeit von dir als Deep Tech Startup, weil auch das haben wir komplett unterschätzt, welche zusätzlichen Summen da irgendwie da nötig sind. Wir haben halt immer gesagt, okay, wir verkaufen jetzt erstmal, die Investoren fordern immer Sales. Wenn Sales da ist, dann kriegen wir das Thema auch so irgendwie noch geregelt oder dann erweichen die sich bestimmt, uns dann die Projektfinanzierung noch zu geben, weil ist ja sehr kredibel, ne? Wir wissen ja, der Umsatz kommt irgendwann vom Kunden. Ja. Ja, aber auch die Hoffnung ist dann irgendwann enttäuscht worden.
Ich glaube, so insgesamt, ne, du hast ja gesagt, die Sales Pipeline ist trotzdem Dreh- und Angelpunkt, muss aber aufpassen, dass es auch keine Sales-Pipeline ist, die man sich schön schreibt, indem man sagt, oh, es sind ganz viele Leads, ne, weil von den Leads, welche sind wirklich quasi heiß eigentlich und welche müsste man mal raustun, wo man auch schon ewig nichts mehr gehört hat und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass aus Leads Sales werden und dann das Thema Cash und Liquidität halt trotzdem nochmal nachgelagert ist. Und ja, Liquidität ist zwar nicht alles, aber ohne Liquidität ist alles nichts. Insofern da wirklich auch drauf zu achten und das zu steuern. Dann kommen wir zur letzten Headline.
Genau, die letzte Headline ist ausgezeichnet als eines der besten Startups. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, ne? Auch du warst in der KfW-Jury. Da hatten wir auch das Glück, mal den KfW-Gründer-Award für Saarland zu gewinnen oder auch ein paar andere kleinere Auszeichnungen. Da fühlt man sich ja immer wie so ein Hero. Aber was dann halt viele auch nicht mitkriegen, ist, dass du innerlich halt komplett am Limit fährst und im Hintergrund die Gründer dann so langsam zusammenbrechen und diese ganzen Challenges einfach null sichtbar sind nach außen und dass diese Auszeichnungen da auch immer nur so eine kurze Wiedergutmachung sind, aber wirklich, das ist halt nett, das schafft Glaubwürdigkeit, aber mit Finanzierungsthemen hilft dir das halt leider auch überhaupt nicht weiter. Ne? Und da geht halt Außenwahrnehmung von Realität schon sehr weit auseinander. Also ich kriege da auch viel, ne? Du liest halt auch auf LinkedIn die ganzen Schlagzeilen, auch mit Auszeichnungen und Deutscher Gründerpreis und was weiß ich was alles. Aber ich weiß halt, aus den Gesprächen im Hintergrund haben halt alle die gleichen Kämpfe und das hat halt bei mir persönlich schon auch zuletzt dann dazu geführt, ne, dass auch dann der Dauerstress und die ganze Verantwortung drücken irgendwann deine Motivation und auch den Spaß an der eigenen Arbeit. Man liegt auch teilweise permanent der eigenen Erwartungshaltung oder hinkt da hinterher und ist irgendwie nur noch da, um Erwartungen von Investoren, von Mitarbeitenden, von Kunden zu erfüllen, aber kann eigentlich gar nicht mehr so richtig selbst gestalten und da tun sich dann schon immer die Schattenseiten auf. Und umgekehrt, was ich aber auch manchmal sehe, auch in diesen Phasen, ich habe auch ein Posting dazu gemacht, was sind noch so die Zeichen des Untergangs von Startups und ich glaube auch, wenn irgendwann auch dann die Meldungen aufhören, ne, Auszeichnung hier, Auszeichnung dort, das ist dann schon auch ein Anzeichen dafür, dass halt den Berg runtergeht, ne? Dass die Teams sich auch zurückziehen und so mit ihrem Kampfmodus irgendwie da beschäftigt sind, dass du dann auch gar keinen Bock mehr hast, auf irgendwelchen Pitch-Events rumzutingeln und es dann ruhiger wird auch. Und also ist irgendwo auch dann ein schlechtes Zeichen, dass solche Meldungen nicht mehr kommen.
Ja, dann bleiben wir nochmal beim Thema Meldung. Deine Meldung war dann auf LinkedIn ja irgendwann Ende letzten Jahres, die Insolvenz ist offiziell angemeldet. Was ist in dem Moment passiert bei dir? Also jetzt nicht rein von den Schritten her, sondern einfach bei dir.
Ja, also es war schon eine sehr bewegende Zeit. Wir haben final die Entscheidung auf der Basis getroffen oder treffen müssen, dass halt wir wirklich noch ein Investorengespräch hatten und die dann gesagt haben, wir glauben nicht mehr an euch, wir haben euch abgeschrieben, wir empfehlen euch mal mit dem Thema Insolvenz sich näher auseinanderzusetzen. Und da ist dann für mich wirklich dann auch emotional so der Schalter umgekippt und das war ein Freitag und das war dann ein sehr hartes Wochenende, wo ich schon noch viel geweint habe und auch erstmal schon eine gewisse Hilflosigkeit auch da war und dann aber auch recht schnell irgendwie auch für mich realisiert habe, also das hilft jetzt alles nichts und irgendwie, also ich habe auch keinen Bock mehr einfach und wir schmeißen da jetzt auch mal eine Bombe rein und dann gucken wir mal, ob da irgendwie sich was neu formiert oder ob es noch irgendwie weitergeht. Mhm. Aber hier ist jetzt Schicht im Schacht, es geht jetzt nicht mehr weiter so wie bisher. Ja, also ich habe wirklich schon auch sehr stark gelitten, auch die letzten 1-2 Jahre unter der Situation. Und irgendwann willst du einfach nur noch, dass es aufhört beziehungsweise anders weitergeht. Insofern war dann die Entscheidung, als wir sie irgendwann getroffen und dann auch dem Team und den ersten Kunden und sowas kommuniziert hatten, das waren schon beschissene Tage und Gespräche, auch sehr emotional belastend. Also ich glaube, mein Cortisol-Level, der war noch nie so hoch wie vor dem Gespräch auch mit dem Team. Und trotzdem hat sich dann recht schnell bei mir auch schon das Gefühl der Entlastung eingestellt und auch der wieder Freiheit. Auch gedanklich habe ich das ultra schnell gemerkt. Wir haben dann auch recht schnell den Geschäftsbetrieb runtergefahren und dann habe ich halt realisiert, dass ich auf einmal mal wieder Kreativität und auch Kapazität habe, um auch mal wieder strategisch mir sinnvolle Gedanken zu machen. Ne? Und wo liegen eigentlich jetzt unsere Kernherausforderungen und wie könnte man das vielleicht noch anders lösen oder ist es nicht anders lösbar und was könnte man jetzt noch für Schritte gehen? Und das war dann schon auch für mich sehr prägend, das auch so mal zu erleben. Ja? Also was mich auch die ganze Zeit vorher auch einfach behindert und eingeschränkt hat und wo ich gedacht habe, jo, also so will ich nie wieder auch unterwegs sein beruflich. Mhm. Genau, und ja, das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit und auch überhaupt die ganze Insolvenz durchzumachen war tatsächlich auch spannend und irgendwie auch eine lern- und lehrreiche Phase jetzt die letzten 4 Monate. Ich bin auch irgendwie froh, das mal durchgemacht zu haben, weil ich glaube, danach kann ich auch nichts mehr so richtig umhauen als Unternehmer, Unternehmerin. Mhm. Genau. Ich würde es trotzdem niemandem quasi wünschen, aber es ist einfach auch nicht so schlimm, wie man vielleicht denkt.
Ist bei dir der Gedanke, oder wie hat sich das vielleicht entwickelt, vom Gedanken her, hätte ich nicht vielleicht noch irgendwas anders machen können in der Vergangenheit? Hätte ich noch, härter probieren können irgendwas? Hätte ich noch dies oder das? Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Gedanken, gerade wenn man dann jetzt, ne, man hat die Entscheidung wirklich getroffen, Insolvenz, dann ist ja erstmal, so wie du es beschrieben hast, erstmal Schluss. Man sagt seinen Kunden Bescheid, den Mitarbeitern, kann dann natürlich nochmal gucken, ob es danach irgendwie weitergeht, aber es ist erstmal ein wirklich harter Cut. Aber dass dann so diese Gedanken einsetzen, habe ich denn wirklich alles probiert? Kam das bei dir und wie bist du damit vielleicht umgegangen?
Also die Frage habe ich mir natürlich gestellt, dann aber auch recht schnell damit beantwortet, nee, wir haben alles probiert und uns bis ans Limit runtergearbeitet und versucht auf allen Hochzeiten irgendwie gleichzeitig zu tanzen und alles zu machen und haben es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Natürlich haben wir viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, auch irgendwie teilweise falsche Investoren reingeholt, aber wir hatten trotzdem zu dem Zeitpunkt auch keine andere Auswahl. Also insofern war es auch wieder richtig und deswegen bin ich da schnell zu dem Punkt gekommen und habe mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt Vorwürfe gemacht, sondern habe gesagt, wir haben alles probiert, es ist jetzt so und man muss dem jetzt auch mal ins Auge sehen und habe auch, aber für die Insolvenz selber, also das wissen glaube ich auch die wenigsten, die ersten 3 Monate nach der Insolvenzanmeldung sind erstmal die vorläufige Insolvenz und dann wird erst das offizielle Verfahren eröffnet. Also das heißt, für den vorläufigen Insolvenzzeitraum habe ich recht schnell dann entschieden, auch auf Basis der Kunden- und Interessentengespräche, die ich vor der Anmeldung geführt habe. Also wir haben in Summe, wir haben es entschieden und dann haben wir uns 2 Wochen Zeit genommen, um die Insolvenzanmeldung vorzubereiten. Nicht nur den ganzen Papierkram, es war ein ganzer Aktenordner, den wir da abgegeben haben, auszufüllen, sondern auch um, ich hatte ein starkes Bedürfnis mit den Verkaufschancen, mit den Interessenten, mit denen wir im Bauverfahren waren, rund 20 an der Zahl, zu sprechen und da mir irgendein Feedback einzuholen, ja, wie die reagieren. Und dann waren die halt überwiegend total geschockt und haben alle gesagt, also krass, uns tut mir total leid und wenn es irgendwie weitergeht, sag mir bitte Bescheid, ich will auf jeden Fall so eine Anlage haben, ja, wo ich dann halt schon gedacht habe, okay, es ist echt auch krass und zeigt ja auch irgendwie, was wir auch Tolles aufgebaut haben und auch schon auch an Wert in der Pipeline, aber auch Vertrauen und sowas geschaffen haben und Wert im Produkt. Und deswegen habe ich schnell entschieden, erstmal schon auch quasi allein für uns und dann irgendwann auch geschafft, meinen Mitgründer da so ein bisschen mitzuziehen und zu motivieren. Ich habe gesagt, also in der vorläufigen Insolvenz versuchen wir jetzt auch alles, was geht und gucken, ob man doch irgendwie eine Sanierung hinkriegen. Und das haben wir jetzt auch die letzten Monate gemacht. Und wie es aktuell aussieht, scheint das auch sogar zu klappen und zeigt mir dann auch jetzt final, wenn es dann klappt, nochmal, ja, es ist auch richtig. Also du kannst auch mit gutem Gewissen sagen, du hast immer alles versucht und das hat jetzt dann im besten Fall auch glücklicherweise dazu geführt, dass wir doch noch einen ganz guten Outcome dann auch finden.
Dann halte ich die Daumen gedrückt. Ich glaube, was man daraus halt, ne, so mitnehmen kann, manchmal so eine Vollbremsung, kann halt helfen, um vielleicht mal zu gucken, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin oder ob ich vielleicht mal abbiege.
Ja, also würde ich total unterschreiben. Ich sage auch immer, die Menschen lernen nur, wenn es richtig wehtut. Ich selber auch, leider, auch in allen Lebensbereichen. Und so eine Insolvenz ist tatsächlich auch so ein Crash, der wehtut und der wirklich eine Zäsur ist, die dich dazu bringt, grundlegend Sachen zu hinterfragen. Und genau dafür war es gut. Ich bin auch überzeugt, es kommt immer alles so, wie es kommen soll. Ja, es hatte seinen Sinn und hat, natürlich muss man auch Abstriche machen, weil klar, von unseren Stammanteilen und was wir alles mal hatten, alles verloren. Aber das haben wir dann auch emotional eigentlich recht schnell abgeschrieben, weil ansonsten wirst du ja nicht mehr froh. So, und auf der Basis jetzt dann auch eine Lösung gesucht und haben nicht gefunden, wie das sinnvoll weitergehen kann und auch tatsächlich so, wie wir es uns eigentlich auch gewünscht hätten, dass das Ganze irgendwann mal aufgeht in einem Corporate mit entsprechender Expertise und Ressourcen auch im Hintergrund, um die Idee irgendwie sinnvoll und langfristig und nachhaltig in den Markt einzuführen. Und da wären wir wahrscheinlich nicht dazu gekommen auf absehbare Zeit, wenn wir nicht diesen Crash hingelegt hätten.
Caroline, wie gesagt, ich drücke die Daumen. Dann können wir ja vielleicht in der Fortsetzungsfolge A mal auf das Thema wirklich Insolvenzablauf, was sind die einzelnen Schritte und dann aber auch auf die dann hoffentlich erzielte Lösung schauen. Zum Abschluss, hast du noch einen Tipp, ein Fazit, einen Impuls, eine Anregung für alle angehenden Gründer und Gründerinnen?
Ich habe einen Tipp mitgebracht, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich auch das sehr aktiv an mir selber gespürt habe die letzten Jahre und der wäre, Unternehmertum ist vor allen Dingen auch Selbstentwicklung und eben nicht nur der Businessaufbau. Ja. Man muss ganz bewusst als Gründer, auch als CEO, Wert auf die persönliche Weiterentwicklung legen und dafür Raum schaffen, Raum für Reflexion, für Gespräche mit Sparringspartnern irgendwie auf Augenhöhe und schon auch gezielte Weiterentwicklungen suchen. Ich hatte da das große Glück, vor einigen Jahren an der Leadership-Weiterbildung an der Unternehmertum teilnehmen zu dürfen und dann im Anschluss noch so ein Retreat zu besuchen. Und da war das Motto Selbstführung vor Fremdführung. Mhm. Und das war genau das, was ich gebraucht habe, um halt aufmerksamer und bewusster auch mich selber wahrzunehmen und auch wie ich agiere, auch im Berufsumfeld und da mit Sachen umgehe, aber auch, was ich dann mit nach Hause nehme und wie ich dann dort auch bin. Und bin da sehr dankbar und sehr froh. Das war auch von der Stiftung auch gefördert. Also ist echt ein tolles Programm. Und das würde ich allen empfehlen, da so früh wie es geht den Fokus auch drauf zu legen, weil ansonsten, wenn man sich selber nicht nachhaltig entwickelt, und also da habe ich auch wieder viel vernachlässigt, auch die letzten 2 Jahre, dann führt das dazu, dass du halt in der Firma auch nicht performen kannst und im Zweifel dann auch mitverantwortlich, und dann nehme ich mich auch mit in die Verantwortung, dafür bist, dass die Firma halt gegen die Wand fährt. Deswegen ist es super wichtig und da vielleicht 2 Mini-Tipps so im Alltag, die ich danach umgesetzt habe, die halt helfen, um so kleine Räume auch zwischendrin mal zu schaffen, um sich selber zu spüren und mal zu gucken, ey, was ist denn eigentlich in meinem Kopf los? Sind das eine, no phones at the table, ja, also beim Abendessen mit der Familie, mit dem Partner, mit der wie auch immer Freundin, Handy in die Tasche, weglassen, sprechen und voller Fokus irgendwie für das Gegenüber. Und das andere wäre No Input im Auto. Ich habe mir abgewöhnt, permanent Radio oder bei jeder Autofahrt Podcast oder irgendwas zu hören. Oder kann auch in der Straßenbahn oder im Zug oder wo auch immer sein. Mhm. Sondern höre da oft entweder gar nichts oder maximal so ruhige Instrumentalmusik, damit einfach mein Kopf nicht weiter noch Input bekommt, sondern wirklich mal 30 Minuten Zeit hat zu verarbeiten. Ja? Und dass ich halt merke, was beschäftigt mich eigentlich gerade.
Spannend. Danke, Caroline.
Gerne.
Vielen Dank auch fürs Zuhören bei dieser Folge im Fürgründer.de Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie es bei Caroline weitergeht, dann kannst du sie natürlich auch auf LinkedIn finden. Dort postet sie nicht nur, wie es weitergeht, sondern auch nochmal viele Insights über das, was sie erlebt hat. Also sehr, sehr spannender Content, wie man ja heutzutage sagt. Viel, viel spannende Tipps, von denen ihr profitieren könnt. Wenn du Themenwünsche, Fragen zum Podcast hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@für-gründer.de. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch gerne eine Bewertung da oder empfehle die Folge weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.